Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Gewalt scheint heute normal zu sein. Wir sind laufend mit Gewalt in irgendeiner Form konfrontiert, und die meisten Menschen heute sehen das gar nicht als etwas Außergewöhnliches an. Man lebt halt mit Gewalt. Gewalt ist eben etwas, was zum Leben dazugehört. Nun, hin und wieder sind wir schon schockiert über gewisse Ereignisse, die so ganz außergewöhnlich zu sein scheinen. Gerade auch hier in Amerika hat es in den letzten Wochen gewalttätige Aktionen gegeben, die einen doch etwas schockieren. Aber nur für eine gewisse Zeit vielleicht. Und dann geht man zur Tagesordnung über. Ich spreche von diesem verrückten Spieler in Las Vegas, der für einige Wochen scheinbar sich darauf vorbereitet hat, in einem Hotel eingenistet hat, Waffen hineingeschickt hat, hineingeschleust hat, um dann wahllos Menschen zu massakrieren, durch Schüsse zu töten, von dem Hotelzimmer aus, die sich bei einem Konzert vergnügt haben, diesem Konzert zugehört haben, wahllos die massakriert haben. Ein Spieler, ein christlicher Spieler, wie es heißt, der vorher nie in irgendeiner Form aufgefallen ist, dass er irgendwelche Gewalttaten begangen hätte. Und man weiß heute auch immer noch nicht, wieso er tat, was er tat. Und dann können wir an die Situation denken von einem Menschen, der radikalisiert wurde, zu einem Islamisten wurde durch diese mörderische, verbrecherische Gruppe ISIS oder ICE oder IS oder wie immer die man nennen will. Und der dann sich einen Lastwagen gemietet hat und dann so in die Menschenmenge hineingefahren ist, fahren wollte, Leute dadurch umgebracht hat. Wie das ja auch in Frankreich geschehen ist, wie das ja auch in Berlin geschehen ist. Das sind feige, absolut feige Menschen, die dann natürlich nachher dann auch Selbstmord begehen oder sich selbst erschießen oder was immer sie auch tun. Und dann gibt es natürlich auch die Situation jetzt, wo ein Atheist, ein ehemaliger Soldat der Air Force, der dort entlassen worden ist wegen ungebührlichem Verhaltens, mit einer Waffe in der Hand, einer Schnellfeuerwaffe, in eine Kirche hineindrang in Texas und da wahllos Menschen erschossen hat. Und dann ist er geflohen, ist scheinbar bei der Flucht angeschossen worden, hat sich dann, wie das diese Menschen immer tun, in feiger Weise selbst umgebracht. Nur das war jemand, der nie eine Waffe hätte haben sollen. Und wenn die Air Force da auch in richtiger Weise das mitgeteilt hätte, dann hätte er auch eine solche Waffe jedenfalls auf legalem Wege nicht bekommen können. Und so wird natürlich dann immer wieder gleich etwas gesagt über die Gründe für solches Verhalten. Es wird dann gesagt, nun, das sind halt Menschen, die geistig gestört sind, die in eine Anstalt gehören. Es wird gesagt, dass das an dem Waffengesetz liegt, das nicht stark genug ist, nicht stark genug durchgeführt wird und so weiter und so fort. Und bei all den Berichten, und ich könnte noch viele weitere Beispiele Ihnen geben, bei all den Berichten wird eines übersehen, jedenfalls habe ich nicht gehört, dass der wirkliche Grund für dieses abnormale, wenn man das so sagen will, Verhalten, dass dieser wirkliche Grund angeführt wird. Und dieser Grund ist der, dass wir in einer Welt leben, die von Satan, dem Teufel und seinen Dämonen beherrscht wird. Und wir müssen begreifen, dass Menschen, die vorher nie so aufgefallen sind, Nachbarn, die sind erstaunt, ja, dieser Mensch, der war doch so freundlich und so nett und der hat auch nie sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen, dass die auf einmal in Anführungszeichen durchdrehen und dann diese sinnlosen Massenmorde begehen. Man muss begreifen, dass hier dämonische Einflussnahme vorliegt. Man kann das sonst nicht erklären, man darf das sonst auch gar nicht erklären. Das ist der Grund. Der Grund ist der, dass wir in einer Welt leben, die von Satan beherrscht wird, die seit 6000 Jahren von Satan beherrscht wurde. Und Christus kam, um uns herauszurufen aus dieser Welt. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir auch sehr leicht in die Tendenz verfallen, so zu denken, wie die anderen Menschen denken. Ja, man muss doch etwas tun. Man wird angegriffen, man muss sich doch verteidigen. Ich muss doch ein Gewehr haben oder eine Pistole in meinem Nachttischchen, dass wenn jemand eingreift bei uns, dass wenn einer einbricht, dass ich dann die Pistole nehmen kann, um den Einbrecher zu erschießen, zumindest anzuschießen. Man muss doch in den Krieg ziehen, wenn man von den Feinden bedroht wird. Man muss doch für das Vaterland sterben, sein Blut für das Vaterland vergießen und so weiter und so fort, aus Patriotismus, aus Nationalismus diese Dinge tun. Es wird ja sogar von einem gerechten Krieg, sogar in der christlichen Kirche, der sogenannten, von einem gerechten Krieg gesprochen. Man muss also jetzt und muss an einem solchen gerechten Krieg teilnehmen, um gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Ist ja auch gar kein Wunder, dass dann, wie es damals in England geschehen ist, englische Prediger von der Kanzel gesagt haben, jeder Deutsche ist ein schlechter Deutscher, jeder Deutsche muss erschossen werden, muss sterben. Im Zweiten Weltkrieg war das. Das hörte sich so ein bisschen an wie Hau in Amerika, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Ist das normal? Nun, es ist normal, wenn man begreift, in was für einer Welt wir heute leben. Schauen wir uns einmal an, was Gott sagt über diese Welt. Und ich lese jetzt zunächst einmal von der Neuen Lutherbibel 2019. In 1. Mose 6 und in Vers 11. Es ging darum, dass Gott entschied, dass er die Menschen durch eine Flut, durch die berühmte Flut von Noah, verderben würde, vernichten würde. Warum? 1. Mose 6 und Vers 11. Aber die Erde war verdorben in Gottes Augen und die Erde war voller Gewalttat. Und dann auch in Vers 13, und da sagte Gott zu Noah, das Ende aller Menschen ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie voller Gewalt. Und siehe, ich will sie mit der Erde verderben. Die Erde war voller Gewalt, voller Gewalttaten, damals schon. Deswegen wurde die Erde vernichtet. Alle Menschen, die nicht in der Arche Noah Zuflucht fanden, wurden vernichtet. Denn es heißt, alle Menschen hatten ihr Leben verderbt vor Gott, waren gewalttätig geworden. Wir lesen auch in 1. Mose 8 und Vers 21, was Gott nach der Flut sagt. 1. Mose 8, Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch. Jetzt hatte Noah nach der Flut Opfer erbracht. Und der Herr sagte in seinem Herzen, nie mehr will ich die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will nie mehr alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Mit anderen Worten, es würde nie mehr eine Flut geben in diesem Sinne. Böse von Jugend auf. Schauen Sie, wie kommt das? Hat Gott den Menschen böse von Jugend auf erschaffen? Keineswegs. Als Gott Adam und Eva erschuf, da sagte er, alles, was er erschaffen hatte, inklusive Adam und Eva, das war sehr gut. Nein, der Mensch ist böse von Jugend auf geworden. Wodurch? Durch den Einfluss Satan und seiner Dämonen. In den meisten Fällen wissen das die Menschen gar nicht. Die geben ihren Neigungen, ihren Emotionen hin und wissen gar nicht, dass das die Emotionen und die Neigungen von Satan sind. Schauen wir uns einmal Psalm 11 an in der Menge-Bibel. Psalm 11 und Vers 5. Das ist das, was Gott sagt. Und deswegen hat Gott auch so gehandelt damals, zur Zeit von Noah. Es prüft der Herr den Gerechten und den Gottlosen. Und wer Gewalttat liebt, den hasst seine Seele. Wenn Sie Gewalttat lieben, dann mag das Gott nicht, in keinster Weise. Gott will, dass Sie die Gewalttat aus Ihrem Leben entfernen, selbst in Ihren Gedanken. Und dazu gehört dann auch, sehr sorgfältig sich anzuschauen, wie Sie so in Ihrem Leben voranschreiten, was für Filme Sie sich anschauen, was für Spiele Sie spielen, was für Sportarten Sie betreiben. Und so weiter und so fort. Ob Sie, wie wir noch gleich sehen werden, jetzt voller Enthusiasmus die kriegerischen Handlungen Ihres Landes unterstützen, egal in welchem Lande Sie sein mögen. Schauen wir uns einmal Jesaja 53 an. Jesaja 53 und Vers 9. Und ich lese wiederum aus der Menge-Bibel. Jesaja 53 und Vers 9. Das ist etwas über Jesus Christus, eine Prophezeiung für Jesus Christus, als er als Mensch auf diese Erde kam. Und man wies ihm sein Grab bei Frevlern oder Gottlosen an und bei Missetätern seine Gruft, wiewohl er keine Gewalttat verübt hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war. Nach dieser Aussage hat Jesus Christus niemals eine Gewalttat begangen. Wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Wie sieht es aus, wenn Christus zurückkommt? Wenn Christus hier auf dieser Erde herrscht? Wie wird dann diese Welt beschrieben? Nun wiederum Jesaja Kapitel 60 und Vers 18 aus der Menge-Bibel zitiert. Jesaja 60 und Vers 18. Nicht wird man künftig von Gewalttaten in deinem Lande hören, von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Heil nennen und deine Tore als Ruhm bezeichnen. In der Zukunft wird man nicht mehr von Gewalttaten hören. Ezekiel 8 und Vers 17, ich lese jetzt einmal aus der Lutherbibel von 84 vor. Ezekiel 8 und Vers 17. Und er sprach zu mir: Menschenkind, siehst du das? Ist es im Hause Juda nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben? Es ging hier um religiöse Götzendienerei, die hier beschrieben werden. Dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalt und Unrecht erfüllen und mich immer wieder reizen? Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase, eine Bezugnahme auf ein rituelles, heidnisches Verhaltenspraktikum, sagen wir einmal. Aber es geht mir hier darum, Juda, das damalige Juda, hat das Land mit Gewalttat erfüllt. Und wir werden auch in der Zukunft noch erleben, dass es einen Krieg geben wird, in den Juda verwickelt sein wird. Und in diesem Krieg wird zunächst einmal Juda eine Wunde erhalten. Und dann wird es sogar noch weitergehen, bis es zur großen Trübsal kommt. Wenn Juda, der Staat Israel, darum geht es hier, zunächst einmal total in Gefangenschaft geführt werden wird. Nein, man lebt mit Gewalttaten, und man sieht in keinster Weise, wie verkehrt das ist in Gottes Augen. Christus hat gesagt, dass wenn er zurückkommt, wird es sein zu einer Zeit, wie es war zu den Zeiten von Noah. Und wir hatten gerade gelesen, wie es war zu den Zeiten von Noah. Die Erde war von Gewalttaten verderbt worden, unter anderem. Und dies wird der Zustand der Erde sein, der Zustand der Zivilisation, wenn Jesus Christus zurückkommt, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Denn er sagt ja auch, es wird eine so große Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, nie wieder werden wird. Und wenn er nicht zurückkommen würde, würde kein Mensch am Leben bleiben. Es geht hier ganz eindeutig um weltweite Kriege, unter anderem durch Nuklearwaffen. Ganz eindeutig. Denn sonst könnte es nicht dazu kommen, dass alle Menschen, sogar alles Fleisch, wie es heißt, umkommen könnten. Gott hat immer und immer wieder befohlen, nicht zu Gewalttaten zu greifen. Jeremia 22. Jeremia 22 aus der Lutherbibel 84. Jeremia 22, die Verse 1 bis 5. So spricht der Herr: Geh hinab in das Haus des Königs von Juda und rede dort dies Wort und sprich: Höre des Herrn Wort, du König von Juda, der du auf dem Thron Davids sitzt. Schauen Sie, alle Nachfahren von David würden auf dem Thron Davids sitzen. Zunächst über Juda, wie es heißt. Und dann unter Jeremia würde eine Umwandlung erfolgen. Sie würden dann über zumindest einem Stamm des Hauses Israel herrschen, bis hin zur Wiederkunft Christi. Aber hier heißt es hier nun: Höre, du König von Juda, der du auf dem Throne Davids sitzt, du und deine Großen und dein Volk, die durch diese Tore hineingehen, so spricht der Herr: Schaffet Recht und Gerechtigkeit und errettet den Bedrückten von des Frevlers Hand und bedränget nicht die Fremdlinge, die Waisen, die Witwen, und tut niemand Gewalt an und vergießt nicht unschuldiges Blut an dieser Stätte. Und werdet ihr das tun, und schauen Sie, Gott ist ja niemand, der die Person ansieht. Wenn er das zu den Königen des Hauses Juda sagt, sagt er das auch zu allen anderen Regierungsoberhäuptern, egal in welchem Lande sie sein mögen. Und er sagt ihnen: Tut keine Gewalt gegenüber anderen. Vergießt nicht unschuldiges Blut. Werdet ihr das tun, Vers 4, so sollen durch die Tore dieses Hauses einziehen Könige, die auf Davids Thron sitzen und fahren mit Wagen und Rossen samt ihren Großen und ihrem Volk. Werdet ihr aber diesen Worten nicht gehorchen, so habe ich bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dies Haus soll zerstört werden. Und jede Regierung, jede Regierungsform, jedes Land wird Zerstörung ernten, wenn es Zerstörung sät. Und Gewaltanwendung bedeutet, Zerstörung zu sehen. Lesen wir auch Ezekiel Kapitel 45 und Vers 9. Ezekiel 45 und Vers 9. So spricht Gott der Herr: Ihr habt's lange genug schlimm getrieben, ihr Fürsten Israels. Jetzt spricht er die Fürsten Israels an, nicht nur Juda. Lasst ab von Frevel und Gewalttat. Lasst ab von Frevel und Gewalttat. Und tut, was recht und gut ist. Mit anderen Worten, Gewalttat ist nicht recht und gut in Gottes Augen. Und hört auf, Leute in meinem Volk von Haus und Hof zu vertreiben, spricht Gott der Herr. Das sind Mahnungen, Ermahnungen, die immer und immer wieder von Gott gegeben worden sind. Schauen Sie, als Johannes der Täufer gefragt wurde, als er damals am Jordan die Menschen taufte und die kamen, um getauft zu werden. Und Johannes wollte ganz klar die Früchte der Reue sehen, einer Umkehr, die Abkehr von falschen Ideen, falschem Leben, falschen Gedanken, falschem Tun und die Hinwendung zu richtigem Handeln, zu richtigen Gedanken. Da hat er auch auf die Frage von römischen Soldaten, die ja nun mal im Militärdienst waren, die konnten nicht so ohne weiteres da raus, die waren also da drin, aber die Frage war, wie sollten sie sich verhalten? Nun, was hat Johannes der Täufer denen gesagt? Lukas 3 und in Vers 14. Lukas 3 und Vers 14. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Solde. Die hat natürlich auch die Angewohnheit, andere dazu übervorteilen. Aber wenn er sagt, tut niemand Gewalt, bedeutet dies auch, sie konnten nicht weiter an Kriegen teilnehmen, mit dem Schwert in der Hand und andere zu töten. Es ging also jetzt klar und deutlich darum, dass da die Grenze erschaffen und geschaffen worden war. Und wenn es dann zu Konsequenzen kommen würde, müssten diese Konsequenzen beachtet werden. Und das ist heute auch der Fall. Wenn jemand heute getauft werden will, der kann nicht in einem Dienst stecken, wo er da lauf mit seinem Gewehr, mit seiner Pistole in der Hand herumläuft. Das ist einfach nicht mit dem zu vereinbaren, was die Bibel lehrt. Christus sagte uns, dass wir noch nicht einmal in Gedanken Gewalt anwenden sollten. Und mit Sicherheit nicht durch unsere Taten. In Lukas Kapitel 9 findet sich ein sehr interessantes Beispiel insoweit. Lukas Kapitel 9, angefangen Vers 54. Die bekamen keinen Unterschlupf, keine Unterkunft in Samaria. Es gab ja diese Auseinandersetzung, diese Eifersucht, sagen wir mal, zwischen den Juden und den Samaritern. Und aber als das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, die wurden auch hin und wieder mit Donnersöhnen von Christus besprochen oder beschrieben. Als sie das sahen, dass die also keine Unterkunft bekommen sollten, da sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Eine sehr krasse Gewaltanwendung wurde hier zumindest in Aussicht gestellt. Aber Jesus wandte sich um und wies sie zurecht. Und die nächsten Verse sollten im Urtext stehen, wie sie zum Beispiel auch in der Neuen Lutherbibel 2009 enthalten sind, wo es heißt, und er sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? In anderen Worten, jetzt habt ihr euch nicht dem unterstellt, was Gott euch sagt, jetzt habt ihr euch dem unterstellt, was Satan will. Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, durch Gewalttat, sondern zu erhalten. Das war der Grund von Christi kommen. Und wie wir sehen werden, er hat niemals, wie wir auch bereits schon gelesen haben, Gewalt angewendet. Aber schauen wir uns die berühmte Stelle an, die alles eigentlich ganz klar erklärt. Und da gibt es kein Wenn und Aber, wenn man es akzeptieren will, was Christus sagt. Matthäus 26. Das war zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde im Garten Gethsemane. Das war natürlich auch eine total widerrechtliche Handhabe, die da gegen ihn vorgenommen wurde. Alles das, was da geschah, war Justizmord. Absolut Justizmord. Die Justiz wurde benutzt, die Herrscher, die Römer, die wurden benutzt, um einen Mord zu begehen. Und man hat Christus ermordet. Und ich kümmere mich nicht darum, was einige Wissenschaftler da sagen, dass sie angeblich nach den Gesetzen von Juda gehandelt hätten. Das haben sie keineswegs. Sie haben total ihre eigenen Gesetze übertreten. Und als das jetzt geschah, als er jetzt auf widerrechtliche, ungesetzliche Weise verhaftet wurde, siehe, einer von denen, Vers 51, die bei Jesus waren, und andere Stellen sagen uns, es war Petrus, der streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters, sein Name war Malchus, und hieb ihm ein Ohr ab. Offensichtlich hat er nicht nur nach dem Ohr gezielt. Und da sprach Jesus zu ihm, Vers 52, stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Wie viel klarer kann es sein? Sie nehmen das Schwert, Sie nehmen eine Waffe zur Hand, Sie werden letztendlich durch diese Gewalttat selbst umkommen, sagt uns Christus. Sagt Christus Ihnen, die Sie mir zuhören. Christus hat uns auch gewarnt, nichtsnutzige Worte von uns zu geben, wie zum Beispiel im Rausche des Patriotismus, im Rausche des Nationalismus zu sagen, ja, unser Land muss ja nun auch kämpfen gegen diese Feinde von uns, die mögen möglicherweise uns angreifen. Wir müssen also einen Präventivschlag durchführen oder wenn sie uns bereits angegriffen haben, wir müssen zur Waffe greifen, um uns zu verteidigen und so weiter und so fort, obwohl uns Christus gerade gesagt hat, das ist total verkehrt, diese Motivation. Was sagt uns Christus? Was sagt Christus uns, die wir jedoch so sein wollen, wie Christus uns haben will? Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12 und in Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichtes von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Nichtsnutziges Wort, andere Übersetzungen haben ja auch von jedem unnützen Wort. Es ist total unnütz. Es ist total nichtsnutzig, sich da in politische Diskussionen einzulassen mit anderen, um da mit denen zu debattieren, ob nun, sagen wir mal, unser Land andere angreifen soll oder sich verteidigen soll oder nicht. Es ist nichtsnutzig, weil die es ohnehin nicht begreifen würden, die nicht von Gottes Geist in irgendeiner Form geführt, geleitet, erleuchtet sind. Und dann gibt es nichts weiter als Streitereien, als großartige Diskussionen, die zu nichts, absolut nichts führen. Aber was sagt Christus noch? Im nächsten Vers, Vers 37, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Schauen Sie, unsere Worte zeigen, was in unserem Herz ist. Und wie man oft schon gesagt hat, jeder Krieg beginnt mit Worten. Und die Worte kommen aus unserem Herzen. Diese nichtsnutzigen Gedanken, die sind in unserem Herzen. Wo kommen die her? Die kommen nicht von Gott. Sie wissen, Sie sollten wissen, wo diese Worte herkommen. Schauen Sie, ein Diener Gottes, ein Prediger zum Beispiel, ein ordinierter Prediger, darf nicht gewalttätig sein. 1. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 3. 1. Timotheus 3 und Vers 3. Er darf kein Säufer sein, wie es hier heißt, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, sich also von diesen streitigen, streithaften Diskussionen fernhalten und nicht geldgierig und so weiter und so fort. Also er darf nicht gewalttätig sein. Nun, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott, wie ich eben schon sagte. Aber ich möchte hier das kurz einmal in zwei Stellen dokumentieren. Römer Kapitel 2 und Vers 11. Das bedeutet, Gott beurteilt uns nicht unterschiedlich. Ja, das ist derjenige, ja, dem lasse ich das durchgehen. Das ist aber jetzt diejenige, ja, bei der muss ich jetzt eingreifen. Und das kann in Gottes Kirche auch nicht geschehen. Wenn wir eine Doktrin haben, wenn wir eine Lehre haben, wenn wir eine Praxis haben, nun, wir versuchen mit den Leuten auf gütliche Weise für eine gewisse Zeit in barmherziger Weise umzugehen. Aber wenn es dazu kommt, dass einfach keine Änderung vorliegt, dann muss gehandelt werden. Dann muss Gottes Kirche eingreifen. Es gibt kein Ansehen der Person, egal wer das sein mag. Und so lesen wir hier in Römer Kapitel 2 und in Vers 11. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und so sagt er in Vers 10, Herrlichkeit, aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Aber in Vers 9 sagt er, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Zuerst die Juden, ebenso der Griechen. Es gibt keinen Ansehen der Person. Es wird kein Unterschied gemacht zwischen Rassen, zwischen ethnischen Gruppierungen, zwischen Mann und Frau, wer immer es sein mag. Und wir lesen dies erneut in Apostelgeschichte 10 und in Vers 34. Apostelgeschichte 10 und Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern, Vers 35, in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Das ist wichtig zu verstehen. Und wenn es dann heißt, ein Prediger zum Beispiel, ein Diener Gottes, der darf nicht gewalttätig sein, bedeutet dies, ein Christ darf nicht gewalttätig sein, ob er jetzt ordiniert ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und letztendlich, niemand sollte gewalttätig sein. Denn Gott will ja jeden letztendlich zur Wahrheit führen. Und wir müssen heute schon, ob wir jetzt schon getauft sind oder nicht, begreifen, dass wir Gewalttat aus unserem Leben entfernen müssen. Denn meinen Sie nicht auch, dass diese Menschen, von denen ich eben sprach, eingangs der Predigt, ursprünglich gar nicht so gewalttätig waren? Na, vielleicht derjenige, der bei der Air Force war, vielleicht schon. Aber auch der ist ja nicht gewalttätig geboren worden. Der ist ja irgendwo gewalttätig geworden. Wodurch? Wieso? Die Gewalttat in der Welt nimmt laufend zu. Ich meine, wer das nicht sieht heute, wenn er so die Berichte im Fernsehen sieht oder auf dem Internet oder Zeitungen liest, Magazine, was immer, wenn der nicht sieht, wie schrecklich und gewalttätig diese Welt immer und immer mehr wird, der ist wirklich blind. Aber die Tatsache liegt daran, dass Satan weiß, dass er nur noch eine kurze Frist hat. Und er ist sehr, sehr zornig. Satan ist derjenige, der die Menschen vernichten will, der alles zerstören will. Er ist der Verderber, er ist der Zerstörer, das ist einer seiner Namen. Und so wird er Menschen benutzen, wie er kann, um Zerstörung herbeizuführen. Es kann sich um einzelne Individuen handeln, es kann sich um Gruppierungen handeln, es kann sich um ganze Nationen und Länder handeln. Und man muss begreifen, wer dahinter steht. Und in dieser Endzeit, sagt uns Christus, werden wir immer mehr und mehr hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Und wir werden von Bürgerkriegen hören. Wir werden von Kriegen hören zwischen zwei oder drei Nationen. Und wir werden von Weltkriegen hören. Wir haben bereits zwei Weltkriege gehabt. Ein dritter Weltkrieg ist prophezeit. Dieser dritte Weltkrieg, der kommen wird, wird so grausam sein, so gewalttätig, dass, wie ich eben sagte, niemand am Leben bleiben würde, wenn Christus nicht eingriffe, um diese Tage zu verkürzen und diesem Massenmorden ein Ende zu setzen. Es ist Satan, der hinter diesem Weltkrieg stehen wird. Er ist derjenige, der überhaupt den Krieg erst in die Welt gebracht hat. Und er ist derjenige, der durch den Krieg die Menschen vernichten will. Paulus hat einmal in Römer Kapitel 3 Stellen aus dem Alten Testament zitiert. Und zwar wie folgt. Und er beschreibt hiermit die Natur des Menschen. Aber es ist die Natur Satans, die der Mensch übernommen hat, ohne es vielleicht zu wissen, zu ahnen, zu begreifen, dass seine gewalttätigen Gedanken, seine gewalttätigen Emotionen von Satan, von den Dämonen herrühren. Die beeinflussen nämlich alle Menschen in diesem Sinne. Die senden diese Emotionen sozusagen und wir nehmen sie dann unwissend an oder sind nicht sehr eifrig genug, um zu begreifen, wo das eigentlich alles herkommt. Römer Kapitel 3 und Vers 10. Wie geschrieben steht, und er zitiert aus Jesaja, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Man kann auch in Hiob das lesen. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann zitiert er sogar auch in Psalmen. Ihr Rachet ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, eilen, Gewalttätigkeit an den Tag zu legen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Kennen sie nicht. Die Menschheit kennt den Weg des Friedens nicht. Und deswegen muss Gott uns diesen Weg des Friedens offenbaren. Und die wenigsten heute nehmen diesen Weg des Friedens an, diese Offenbarung. Die meisten meinen ja nun, man muss ja nun doch Krieg führen, man muss ja nun doch gewalttätig sein, man muss ja dann doch zur Waffe greifen, um, was weiß ich, Schaden zu verhindern. Und er sagt, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Auch sehr wichtig zu begreifen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, Gottesfurcht fehlt. Und weil die Gottesfurcht fehlt, gibt es heute so viel Gewalttat in der Welt. Gott hat die wahren Christen aus dieser Welt herausgerufen. Er will, dass wir anders sind, dass wir Lichter sind, die in dieser Dunkelheit, dieser Finsternis scheinen. Nun, wenn wir in dieser Finsternis scheinen wollen, als wahre Lichter, können wir keine Gewalt predigen, können wir nicht an Gewalttätigkeiten teilhaben. Wir können und dürfen nicht andere hassen, denn Hass führt zu Mord letztendlich, wenn die Gelegenheit sich ergibt. Wenn heute Soldaten ausgebildet werden in der Armee, dann deshalb, um zu lernen, wie man den Feind hasst. Das ist der Grund. Sie würden nicht so ohne weiteres eine Waffe in die Hand nehmen, wenn sie noch nie eine Waffe in die Hand genommen haben und dann auf einmal Leute dann abmähen, erschießen, umbringen. Es sei denn, ihnen ist dieser Hass eingetrichtert worden. Die müssen weg. Die sind lebensunwürdig, die müssen weg. Aber was sagt uns Christus? 1. Johannes, Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3, und lesen wir einmal Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Andere Übersetzungen haben hier ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Totschläger, kein Menschenmörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Das richtet sich hier an Christen. Wenn sie ein Christ sind, ein wahrer Christ, wenn sie den Heiligen Geist in sich haben und gleichzeitig immer noch dabei sind, ihre Mitgeschwister zu hassen, dann, sagt Gott, sind sie ein Totschläger und sie werden letztendlich, wenn sie diese Sünde nicht überwinden, ihren Heiligen Geist, den Gott ihnen gegeben hat, verlieren. Denn hier geht es um den Heiligen Geist, der in uns ist. Aber der wird nicht in uns bleiben, wenn wir diese Hassgefühle nicht überwinden. Wir dürfen keinster Weise die Vernichtung unserer Feinde propagieren, denn dann befinden wir uns wieder auf der Ebene dieser Welt, die das hier nun gerade tut. Und natürlich darf man in keinster Weise an den Kriegen dieser Welt teilnehmen. Das sollte sich von selbst verstehen. Auch wenn diese Kriege als gerecht bezeichnet werden von Religionsführern, von Politikern, von der Presse, von den Massenmedien. Egal, spielt keine Rolle, was die so sagen. Nein, wir richten uns nach dem, was uns Gott sagt, in seinem Wort. Wir sollen ja beten, dass Gottes Reich bald kommt. Denn wir wissen, dass dann und nur dann, wenn Gott, Jesus Christus, auf dieser Erde herrschen wird, Gewalttat ein Ende nehmen wird. Vorher nicht. Solange wie diese Welt unter dem Einfluss Satans steht, wie sie es ja heute tut, wird es Gewalttaten geben. Und die werden schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Und die Menschen werden daran teilnehmen. Sie werden ja gar nicht wissen, wo eigentlich diese Idee, diese Motivation herkommt. Wissen Sie, wo die Gedanken des Hasses, der Gewalt, der Vergeltung herkommen? Ist Ihnen das bewusst? Oder rechtfertigen Sie das auch noch und sagen, ja, das ist doch nun natürlich, das muss ja so sein. Man muss ja denen auch irgendwo Einhalt gebieten. Wir sollen doch Botschafter des Reiches Gottes sein heute. Wir sollen doch diejenigen sein, die die Herrschaft Gottes, die Friedensherrschaft Gottes verkündigen, vorleben sozusagen, als Pioniere. Wie vereinbart sich das mit gewalttätigen Reden und Handlungen? Die neue Lutherbibel 2009 übersetzt Prediger 10 und Vers 12 wie folgt. Prediger, Kapitel 10 und Vers 12. Die Worte aus dem Munde eines Weisen sind hilfreich, aber die Lippen des Narren verschlingen ihn selbst. Wer zum Schwert greift, wer das Schwert befürwortet, sagen wir einmal, der wird letztendlich dadurch umkommen. Aber die Worte des Weisen sind hilfreich. Wie hilfreich sind Ihre Worte, wenn Sie mit anderen Leuten sprechen? Unterstützen Sie die noch in Ihrer falschen Idee, in Ihren falschen Handlungen? Wir hatten hier in Amerika gerade am 11. November jetzt den sogenannten Veterans Day. Da werden also jetzt der Toten gedacht, die in den Kriegen umgekommen sind. Die werden dann verherrlicht, verglorifiziert. Man freut sich über deren Patriotismus, man freut sich über deren Opfer. Aber ursprünglich war der Veterans Day ein ganz anderer Tag. Es war ein Tag, der gehalten wurde, der heute noch in Europa zum Beispiel gehalten wird, zu Ende des Ersten Weltkriegs, am 11. November 1918, um sich daran zu erfreuen, dass der Krieg zu Ende war und dass man nun für den Frieden wirkt. Aber schauen Sie die Umkehrung des Ganzen. Zunächst einmal war die Motivation eine richtige, jetzt ist sie total wiederum eine verkehrte. Heute redet man viel von der Idee, man soll Waffen mit in die Kirchen bringen, damit man sich verteidigen kann, wenn man angegriffen wird. Waffen in Kirchenversammlungen? Wie weit sind wir bereits gekommen? Welche Worte werden hier angewandt? Worte von Weisen, die hilfreich sind? Schauen wir uns Epheser Kapitel 4 an. Die Verse 29 bis 31. Epheser 4, die Verse 29 bis 31. Die Faszination, gerade auch der Amerikaner mit Waffen, ist ja bekannt. Sie ist für Leute, sagen wir mal, die nicht in Amerika groß geworden sind, wie zum Beispiel ich, unverständlich. Wie man sich so für diese Waffenhysterie einsetzen kann. Aber wissen Sie, ich war total überrascht, als ich jetzt in einem Bericht hörte, und ich weiß nicht, ob der Bericht stimmt, aber so wurde es jedenfalls gesagt, dass in Deutschland mehr und mehr Waffenverkäufe stattfinden und dass Deutschland in der westlichen Welt zu einem der Länder gehört, wo am meisten Waffen verkauft werden. Also scheinbar gibt es auch eine morbide Faszination von Waffen in Deutschland. Wo kommt diese Idee her? Nun, wir wissen, wo sie herkommt. Oder wissen wir es nicht? Epheser Kapitel 4, angefangen in Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz, und das ist faules Geschwätz, wenn Sie meinen, Sie könnten durch Waffengewalt Frieden erzeugen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, hilfreich ist, wie wir gelesen haben, damit es Segen bringe denen, die hören. Aber bringt es Segen denen, die hören, wenn sie davon Patriotismus und Nationalismus sprechen und von der absoluten Notwendigkeit, die Waffe zu nehmen, um ihr Land gegen die Feinde zu verteidigen? Stellen wir uns dieser Welt gleich, ist die Frage. Auch dadurch, dass wir die Ideen der Welt verkünden oder in unserem Herzen tragen. Oder werden wir anders? Römer Kapitel 12 und Vers 21 stellt uns diese Frage. Römer 12 und lesen wir Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Derjenige, der die Gewalt liebt, der wird von Gott gehasst. Jedenfalls diese Aktion, diese Liebe wird von Gott gehasst. Also das muss böse sein, offensichtlich, denn Gott würde es sonst nicht hassen. Lass dich also nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Überwinde das Böse mit Gutem. Was ist das Gute? Nun, Römer 12 und Vers 17. Römer 12 und Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist Teil des Guten. Wiederum erlauben wir, dass wir wiederum der Welt gleich werden, aus der wir herausgerufen sind. Erlauben wir das. Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir sollen doch anders sein. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, Römer 12, Vers 2, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Unser Sinn muss anders werden. Dieser Sinn der Gewalttat, des Hasses, des Vergeltungsbedürfnisses, der muss weg. Der muss weg, der muss erneuert werden durch eine andere Gesinnung. Sondern, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und was ist Gottes Wille? Nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist das, was wir in unserem Leben anwenden sollen. Das ist diese Erneuerung, die in unserem Leben, in unserem Sinn stattfinden muss. Tut sie das? Tut sie das? Oder ist es nach wie vor die gleiche Gesinnung, die wir hatten, bevor wir überhaupt zur Wahrheit kamen? Christus hat niemals Gewalt angewendet. Und doch, heißt es ja nun, der hat aber doch die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben, hat ja eine Geißel genommen und hat damit auf die Menschen eingeschlagen und sie auf diese Weise vertrieben aus dem Tempel. Ist das wahr? Ist das wahr? Nun, ich möchte ein wenig aus unserer Broschüre »Kennen Sie den Jesus der Bibel?« vorlesen. Nur einen Absatz. Unter »Keine Gewalt«. Und dort heißt es, wir müssen verstehen, dass er die Geldwechsler nicht schlug, sondern er gebrauchte eine Geißel für die Tiere. Und wenn Sie das nachher sich in Johannes Kapitel 2, die Verse 14 bis 16 durchlesen, dann kriegen Sie nicht unbedingt die richtige Botschaft mitgeteilt, wenn Sie die revidierte Lutherbibel lesen. Aber wir fahren fort, in unsere Broschüre zu sagen, die New International Version übersetzt Johannes 2, Vers 15 recht genau. Und dann zitieren wir, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, beide Schafe und Rinder. Also das war die Geißel, die er benutzt hat. Er schlug damit auf die Schafe und Rinder ein, um die aus dem Tempel rauszuholen. und er schüttete den Wechseln das Geld aus und stieß ihre Tische um. Ja, das hat er getan. Aber er war der Herr des Tempels, natürlich. Und Gott, der Vater, war sein Vater. Und er sagte, er soll aus dem Haus meines Vaters keine Räuberhöhle machen. Aber er hat nicht den Strick genommen, diese Geißel genommen und hat damit nicht auf die Menschen eingeschlagen. Er hat niemals, wie wir auch gelesen haben eben in der Prophezeiung in Jesaja, niemals Gewalt angewendet gegenüber anderen. Nun, die Frage ist natürlich in solchen Situationen, wo wir mit Gewalt konfrontiert werden, was sollen wir tun? Was müssen wir tun? Was können wir tun? Was dürfen wir tun? Nun, wichtig ist zu beten. Um Gott oder zu Gott um Hilfe zu beten. Das ist genau das, was die meisten eben gerade nicht tun. Gott ist überhaupt gar nicht in ihrem Sinne in dem Augenblick. Da muss man selbst was tun. Aber wir müssen natürlich auch auf die richtige Weise beten. Wir müssen mit Glaube beten, mit Überzeugung, mit der Zuversicht, dass Gott helfen wird, wissend, dass Gott uns hört. Und wir wollen und erwarten eine Antwort. Haben wir die Erwartung, dass Gott uns antwortet, wenn wir beten? Warum beten wir sonst, wenn wir doch nicht meinen, dass Gott uns hört? Schauen Sie, bevor Jesus Christus den Lazarus auferweckt hat, schauen wir uns das kurz einmal an. In Johannes Kapitel 11 und in Vers 42. Hier war die Überzeugung, die Zuversicht, die absolute zweifelsfreie Haltung von Christus. Er wusste, was er tat, er wusste, was er erwarten konnte von Gott, dem Vater. Johannes 11, Vers 42. Ich weiß, sagt hier Christus zu Gott, dem Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, da sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. In Vers 41 hatte er bereits gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Aber er sagt dann, aber ich weiß ohnehin, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um der Menschen, die da jetzt standen, hat er das so formuliert. Christus glaubte an die Macht, an die Kraft des Gebets. Tun wir das. Tun wir das. 1. Johannes Kapitel 5. Johannes hier hat die Worte von Christus zitiert. Und jetzt sagt er uns Folgendes. 1. Johannes Kapitel 5 und in Vers 15. Wenn wir wissen, dass er uns hört. Nun, Christus sagt, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Johannes sagt zu uns, wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wir bitten Gott um Schutz. Wir wissen, dass er uns hört. Wir wissen, dass wir erhalten werden, um was wir ihn gebeten haben. Oder wissen wir das nicht? Meinen wir, wir müssten jetzt zur Waffe greifen, damit die Waffe uns den Schutz gibt. Jakobus Kapitel 5, Vers 16 möchte ich einmal jetzt aus der Mengebibel erneut zitieren. Jakobus Kapitel 5 und in Vers 16. Der Zusammenhang ist hier Krankenheilung, aber es geht natürlich um noch mehr. Das Prinzip ist ganz eindeutig mehr, nur als Krankenheilung in Jakobus 5. Und Vers 16, da sagt er, bekennet also einander die Sünden, betet füreinander. Es geht darum, dass wenn man jemand anderen verletzt hat, dass man Probleme mit anderen hat, man soll das denn dem anderen gegenüber bekennen, in dem Sinne, man soll Frieden stiften. Darum geht es hier. Und dann betet füreinander, damit ihr Heilung erlangt. Aber jetzt fährt er fort zu sagen, das Gebet eines Gerechten besitzt eine große Kraft, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten. Es muss natürlich ernstlich sein, ohne Zweifel. Aber es besitzt eine große Kraft. Es hat Macht. Ja, das Gebet hat Macht. Einige bezweifeln dies. Aber es ist eine große Macht, eine große Kraft im richtigen Gebet eines gerechten Menschen. Gebet ist in der Tat eine Lösung für die Übel in unserem Leben. Und das Gebet zu Gott im unerschütterlichen Glauben wird uns die Gewissheit geben, dass Gott uns nicht in eine Situation hineinbringt, die für uns zu schwierig wäre, dass wir da auf richtige Weise handeln. Und er wird uns den Ausweg zeigen, wenn es zu einer solchen Situation kommen würde. Aber Gott will. Er will wissen, wo unser Herz ist. Wie denken wir? Wie handeln wir? Steht Gott an erster Stelle in unserem Leben? Überhaupt. Beten wir zu Gott um Schutz? Beten wir zu Gott, wenn wir zum Beispiel auf eine Reise gehen, dass Gott uns beschützt auf dieser Reise? Oder nehmen wir das als selbstverständlich an? Ja, uns kann ja nichts passieren. Denken Sie doch nicht immer daran, in Waffen Ihr Vertrauen zu setzen. Denken Sie noch nicht einmal daran, dass Sie Gewalttat gegenüber jemand anderem anwenden sollten, könnten, müssten. Haben Sie nicht einmal eine Waffe bei sich oder in Ihrem Nachttischlein, die Sie dann benutzen könnten, wenn jemand bei Ihnen einbricht. Nun beten Sie darum, dass es zu keinem Einbruch kommt. Tun Sie Ihr Schwert weg, wie Christus Petrus gesagt hat. Nehmen Sie es nicht zur Hand. Tun Sie es weg. Denken wir an Folgendes. Wir sind in Gottes Hand. Gott kann uns Engel senden, uns zu beschützen. Ich möchte das noch einmal kurz vorlesen hier in Matthäus. Denn diese weitere Aussage von Christus hatte ich noch nicht vorgelesen. In Matthäus 26, nachdem er gesagt hatte, tu dein Schwert weg, da sagt er Folgendes in Vers 52, nachdem er gesagt hatte, steck dein Schwert weg. Vers 53. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte, um ihn zu beschützen? Wir können das auch. Wir sollten das auch. Wir sollten Gott bitten, uns zu beschützen. Und wenn er uns Engel zu diesem Schutz schicken will, wunderbar. Beten wir darum. Beten wir um diesen Schutz. Aber vielfach meinen wir müssen vielleicht etwas tun, um uns selbst zu beschützen und nehmen dann zur falschen Alternative Zuflucht. Aber glauben wir wirklich, dass eine Schusswaffe in unserer Hand gewaltiger ist, machtvoller ist, kräftiger ist, wirkungsvoller ist, als Gott, in dessen Hand wir sind? Glauben wir das? Und wenn wir das glauben, dann haben wir nicht die Gesinnung von Jesus Christus. Und dann wird es höchste Zeit, dass wir die Gesinnung von Jesus Christus in unserem Leben erhalten. Und er hat uns gesagt, tut das Schwert weg. Überwindet das Böse mit dem Guten. Wir haben vor einiger Zeit eine Artikelserie veröffentlicht und die ist auch auf unserer Webseite gepostet über Gewalt im Sport. Und ich möchte hier ein paar Auszüge vorlesen in diesem Zusammenhang. Wenn es ganz allgemein um Gewalt und Selbstverteidigung geht, glauben und vertrauen wir Gott, dass er uns beschützen kann? Oder haben wir den Glauben, dass Gott unser Schild ist, der uns hilft? Oder sind wir der Meinung, zusätzlich die Sicherheit einer Handfeuerwaffe oder sonstiger Schusswaffen zu benötigen? Denken wir, dass Gott nicht in der Lage ist, uns in gewissen Umständen Schutz zu gewähren? Selbstverständlich sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Wir sollten uns natürlich von Orten fernhalten, die als Treffpunkt von kriminellen Banden bekannt sind. Und wir sollten auch nicht mit Menschen engen Umgang pflegen, von denen wir wissen, dass sie in kriminelle Aktivitäten verstrickt sind. Wir lesen in Sprüche 26, Vers 17, und diese Stelle möchte ich hier nur vorlesen, Sprüche 26, Vers 17. Wer vorübergeht und sich mengt in fremden Streit, der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt. Tun wir das manchmal? Die Befürchtung ist ja, wir mischen uns da in Dinge ein, in die wir uns gar nicht einzumischen sollten, bräuchten, müssten. Wir fahren fort. Das Wichtigste und Beste, das wir tun können, damit wir keine Gewalt anwenden, ist täglich zu Gott vom Prinzip her zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Matthäus 6, Vers 13. Gott wird Ihnen einen Ausweg ermöglichen. Dies ist mitunter ganz buchstäblich der Fall. Manchmal muss man sein Heil tatsächlich in der Flucht suchen und wegrennen. Christus hat dies von Zeit zu Zeit getan. Wir lesen in der Menge-Übersetzung, in Johannes 10, Vers 39, da suchten sie ihn wiederum festzunehmen, doch er entkam aus ihren Händen. Wenn wir uns in einer gefährlichen und unter Umständen lebensbedrohlichen Situation befinden, dann müssen wir mit Glauben zu Gott beten und ihn bitten, dass er uns hilft, dieser Situation zu entkommen. Wir sollten beten, dass er unseren Kampf für uns führt und dass er uns sowohl die Weisheit als auch die Kraft gibt, nicht in falscher Weise zu handeln, wie auch immer die Verführung dazu aussehen mag. Die Rechtfertigung, man hört das so in den Massenmedien, von den Politikern, von den Kirchenführern, ja, ihr müsst das aber tun. Ihr müsst zu den Waffen greifen. Unsere Begeisterung für Waffen und Gewalt wird keineswegs zu einer Beendigung des Waffenmissbrauchs und gewalttätigen Verhaltens führen. Sie wird keine bessere Welt schaffen. Im Gegenteil, wie wir gesehen haben, sie wird dazu führen, dass es zu einem Massenmorden kommen wird, so schlimm, wie es noch nie ein solches Massenmorden überhaupt gegeben hat. Es bedarf einer Änderung unseres Herzens, wie wir denken, wofür wir eintreten. In der berühmten Passage über die Zustände im Millennium, und da werden wir hier jetzt Jesaja 2, die Verse 2 bis 4 zitieren, aber ich möchte das hier einmal jetzt aus der neuen Lutherbibel tun. Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. Es ist interessant, wie das hier dargestellt wird. Das ist die Beschreibung der Welt von morgen, wie man so schön sagt, der zukünftigen Welt, wenn Christus auf dieser Erde herrschen wird. Dann wird es wie folgt aussehen. Jesaja 2 und Vers 2. In der letzten Zeit wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel erhaben. Und alle Nationen werden herbeiströmen. Und viele Völker werden hingehen, Vers 3, und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehrt, wie aus seinen Pfaden wandeln, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, schreibt die Neue Lutherbibel hier klar und deutlich. Es geht um das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, die Satzungen, die Rechtsvorschriften, die 10 Gebote näher erläutern und erklären. Und eins von diesen Geboten heißt, du sollst nicht töten. Und das Gesetz wird ausgehen vom Berge Zion und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen, Vers 4, unter den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Und es wird zu einer Gesinnungsänderung kommen, denn da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert aufheben. Tu das Schwert an seinen Ort, sagt Christus. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Schauen Sie, diese Kriegsakademien, wo die Menschen belehrt werden und ihnen beigebracht wird, Krieg zu führen, wie man das so schön tut, das ist alles weg. Diese Strategien, weg. Wie man andere erschießen, töten kann mit der Waffe, weg. Die werden das gar nicht mehr lernen wollen. Die werden ihre Waffen nehmen und zu nützlichen Agrarinstrumenten, sagen wir mal, umwandeln. Das wird geschehen, wenn Christus herrscht. Das ist nicht der Fall heute. Heute denken die Menschen gar nicht so. Wir haben auch einen weiteren Artikel veröffentlicht. Der ist auch auf unserer Webseite gepostet. Über christlichen Kriegsdienst, in Anführungszeichen. Gibt es so etwas wie christlichen Kriegsdienst? Die meisten sagen ja. Die meisten heute, die zum Beispiel willens sind, im Krieg mitzumachen, die nennen sich Christen. Und dann kämpfen katholische Christen gegen evangelische Christen. Dann kämpfen Christen in Amerika gegen Christen in Deutschland, sagen wir mal, in Europa, wie das ja auch im Zweiten Weltkrieg der Fall war. Nur war das interessant, dass sogar auch Christen, in Anführungszeichen, die am Krieg teilnahmen, sagen wir mal von Amerika aus, haben dann schön Waffen, sagen wir einmal, auf Dresden geworfen, Dresden zerstört. Und da mögen Christen gelebt haben, die Wehrdienstverweigerer waren. Aber die wurden auch mit umgebracht. Denn keine Unterscheidung wurde ja getroffen. Meinen Sie, so etwas ist in Gottes Augen überhaupt akzeptabel? In diesem Artikel über christlichen Kriegsdienst, in Anführungszeichen, sagen wir Folgendes. Johannes der Täufer gebot den römischen Soldaten, niemandem Gewalt anzutun. Wir haben das bereits gelesen. Aber er zeigte den Menschen, wie man in Frieden leben kann. Schauen wir uns dies in Lukas Kapitel 1 an. Lukas 1 und in Vers 79. Er würde predigen, wie es heißt, dieser Johannes der Täufer, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis, dieses aufgehende Licht, über das würde er predigen, und die sitzen im Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das war eine Prophezeiung über zunächst einmal Jesus Christus. Aber letztendlich würde ja auch Johannes der Täufer derjenige sein, der dem Volk oder vielmehr Christus ein Volk bereiten würde. So in gewisser Weise geht das auch für Johannes den Täufer. Der würde über Christus sprechen, der dann uns zeigen würde, wie man in Frieden lebt. Denn Christus kam, um den Menschen den Weg des Friedens zu weisen. Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 und lesen wir Vers 36. Apostelgeschichte 10 und Vers 36. Er hat das Wort im Volk Israel gesandt und hat Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist der Herr über alle. Auch Frieden mit Gott, natürlich. Diese Beziehung, die ja abgebrochen war, dadurch, dass wir in Sünde gelebt haben, würde durch Christus wiederhergestellt werden. Aber es geht eben auch um Frieden mit anderen Menschen. Christus kam ganz allgemein, um Frieden zu verkündigen, denn wir wissen ja, wie wir gelesen haben, den Weg des Friedens gar nicht. Wir kennen den ja gar nicht. Blutschuld, verderbte Gewalttat ist unter unseren Füßen. Wir sind eilends, Blut zu vergießen. Vielleicht zunächst einmal in unseren Gedanken, in unserem Herzen, dann aber auch in unseren Worten und dann in unseren Taten. Lukas Kapitel 19. Das war die Empfindung, die Christus hatte über die Menschen, die nicht bereit waren, den Weg des Friedens anzunehmen. Ist das so die Empfindung, die wir haben, dass wir manchmal auch wirklich heulen und klagen über die Menschen, die in Finsternis leben, die einfach sich selbst das Unheil schaffen, dadurch, dass sie so leben, wie sie leben, so denken, wie sie denken? Beten wir wirklich voller Inbrunst, dein Reich komme, damit wir dann verstehen, alles dies wird ein Ende haben. Lukas 19, Vers 41. Und als er nahe hinzukam, da sah er die Stadt, es geht um Jerusalem, und er weinte über sie. Er weinte über sie, er wusste, was kommen würde. Er weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, weil nun ist es vor deinen Augen verborgen. Und er wusste, dass Jerusalem im Jahre 70 nach Christus zerstört werden würde. Er wusste aber auch, dass es noch einmal zu einem gewaltigen Chaos kommen würde, wie wir das heute wissen. Wir wissen, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommen wird, wo nahezu, ich will keinen Prozentsatz hier angeben, aber die überwiegende Anzahl der Menschen sterben werden. Das wissen wir. Weil sie nicht wissen, was zum Frieden dient. Haben wir auch manchmal diese Emotionen, die Gott hat, die Christus hat, dass man über diese Zustände weint und sagt, Vater, bring das Reich Gottes schnell auf Erden, sodass endlich dieser Wahnsinn ein Ende haben kann. Nun, wir wissen ja auch, dass diese Menschen wieder auferweckt werden in der zweiten Auferstehung in den meisten Fällen. Aber gleichwohl diese Idee, dass hier dieses Massenmorden durch diese irrsinnigen, falschen Vorstellungen hervorgerufen wird, das ist grausam, das ist unglaublich. Das ist der Grund auch mit, warum wir uns fernhalten müssen von all diesen Dingen, damit wir nicht hineingeschleudert und katapultiert werden, hineingeschwemmt werden in dieses falsche Denken. Schauen wir uns einmal Psalm 46 an. Eine Stelle, die wir hier auch in diesem Artikel zitieren, und zwar aus der Mengebibel. Psalm 46, die Verse 9 und 10. Wenn man das alles versteht und man hat den Weg der Wahrheit erkannt und man weiß, was auf uns zukommt, wie ist es überhaupt möglich, dass dann einige von der Wahrheit wieder abfallen, sich davon abwenden, weil sie vielleicht Probleme haben, diese kleinen, winzigen, unbedeutenden Probleme im Zusammenhang, im Vergleich zu dem, was kommen wird. Und sie können diese Probleme nicht überwinden. Vielleicht wollen sie auch nicht überwinden und fallen dann von der Wahrheit ab und kehren zurück in die Welt. Und werden dann Opfer dieses Massenmordens, werden in aller Wahrscheinlichkeit nach. Psalm 46, die Verse 9 und 10. Kommt her und schaut die Taten des Herrn, der Wunderbares wirket auf Erden, der den Kriegen ein Ziel setzt, die Schlachterbibel schreibt, ein Ende macht, bis ans Ende der Erde, der Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Kriegswaffen mit Feuer verbrennt. Das wird Christus tun. Er wird dem Krieg ein Ende machen. Es wird der Friedefürst sein, der hier auf Erden herrschen und regieren wird. Die Menschen werden erkennen, wie grausam, wie gottlos, wie satanisch das Kriegführen der Menschen ist. Er wird jene Völker zerstreuen. Wissen Sie das? Die Vergnügen haben an der Kriegführung. Psalm 68. Wenn Sie daran Vergnügen haben, Krieg zu führen oder am Krieg teilzunehmen, dann werden Sie von Gott in alle Himmelsrichtungen zerstreut werden. Sie werden in keinster Weise vor Gott stehen, um das ewige Leben zu erhalten, wenn Christus zurückkommt. Psalm 68 und Vers 31. bedrohe das Tier im Schilf, die Rotte der Mächtigen, die Gebieter der Völker. Tritt nieder, die das Silber lieb haben, zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen, heißt es hier. Und auch die Gebieter der Völker, die die Völker in den Krieg hineintreiben, die sagen, wir müssen ja jetzt diesen Krieg führen, diesen grausamen Krieg. Wir wollen alle Frieden, aber den Frieden kann man nur durch Krieg erlangen, ist die Idee. Hat noch nie so geklappt, wird auch nie so klappen. Die Waffen des Krieges werden zerstört werden. Wir hatten das eben gerade in Psalmen gelesen, aber hier auch noch eine weitere Stelle in Hosea. Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2 und in Vers 20. Sagt uns das etwas? Ich meine, wenn wir solche Stellen lesen, wie es sein wird in der Zukunft, wenn Christus hier herrscht, kann man dann überhaupt davon ausgehen, dass heute, aber dass alles gerechtfertigt ist, akzeptiert ist, dass es in Gottes Augen wohlgefällig ist, dass man trotzdem so lebt, wie man da nicht mehr leben wird, weil eine Gesinnungsänderung stattgefunden hat in den Herzen, in den Köpfen der Menschen. Hosea 2 und Vers 20. Ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel, mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen. Keine Aufrüstung, Abrüstung, aber nicht nur Abrüstung, totale Vernichtung der Rüstung wird es geben. Und will sie sicher wohnen lassen. Das ist das, was Gott tun wird, das ist, was Gott tun kann. Aber wir müssen heute bereits die Einstellung haben, die Gott hat. Den Krieg, die Gewalttat mit unserem gesamten inneren Wesen zu hassen. In keinster Weise daran teilzunehmen. Jesaja Kapitel 9 und Vers 6. Diese Stellen finden Sie alle in unserem Artikel über sogenannte christliche Kriegführung. Aber ich möchte die Ihnen hier noch einmal zu Gehör bringen. Jesaja 9 und Vers 6. Wenn Christus kommt, der Friedefürst, wie es heißt in Vers 5, dann wird seine Herrschaft groß werden und des Friedens kein Ende. Des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids in seinem Königreich, das er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Denn Christus wird dann auf dem Thron Davids sitzen in Jerusalem. Von nun an bis in Ewigkeit. Und solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Gott hat diesen Eifer, er will, dass das zustande kommt. Und zwar bald. Und zwar bald. Jesaja 52, Vers 7. Jesaja 52 und Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, die da Gutes predigen. Hier wiederum, Friede ist gleich gut, Krieg ist gleich böse. Wir sollen keinen Krieg predigen, unter keinen Umständen. Nein, die Gutes predigen, die den Frieden verkündigen, die Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Das ist die Botschaft. Jesus Christus wird König sein über alle Lande, über die ganze Erde letztendlich. Und die Menschen werden seine Wahrheit, seine Lehre begreifen. Heute begreifen die meisten Menschen es nicht, auch wenn sie davon ausgehen, dass sie Christen sind. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Leben sie so, wie Christus es gelehrt hat. Wenn nicht, dann sagen uns die Früchte etwas anderes. 2. Mose 34, eine wunderschöne Stelle auch, die uns zeigt, wie Gott uns beschützen kann, sogar unser Hab und Gut beschützen kann, wenn wir ihm gehorsam sind. In diesem Falle, wenn wir zu den heiligen Festtagen, wie zum Beispiel dem Hüttenfest, unsere Wohnungen, unsere Wohnsitze verlassen, um in zeitweiligen Wohnsitzen, Hotels, das Laubhüttenfest zu halten. 2. Mose 34, Vers 22. Das Wochenfest, also Pfingsten, sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Lese, hauptsächlich hier das Laubhüttenfest, wenn das Jahr um ist. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, erscheinen vor dem Herrscher, dem Herrn, dem Gott Israels. Es geht hier um drei Perioden, Zeiten. Die erste Zeit im Frühling, das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote. Dann die zweite Zeit, des Pfingsten, das Pfingstfest. Und die dritte Zeit dann die Herbstfeste, Posaunenfest, Versöhnungstag, Tage des Laubhüttenfestes und dann der letzte große Tag. Aber was wird geschehen hier, Vers 24? Denn ich werde die Heiden vor dir ausstoßen und dein Gebiet weit machen und niemand soll dein Land begehren. Niemand soll dein Hab und Gut begehren, das, was du zu Hause hast, während du dreimal im Jahr hinaufgehst, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Ein Versprechen, an das wir glauben müssen, an das wir uns halten müssen. Wenn aber es der Fall sein sollte, wie wir hier lesen, sollte Gott uns jedoch seinen Schutz verwehren. Aus welchen Gründen auch immer. dürfen wir dennoch nicht sein Gebot übertreten, indem wir andere Menschen töten. Vielmehr müssen wir so handeln wie die drei Freunde Daniels, als sie sich von Nebukadnezar in den feurigen Ofen werfen ließen. Und schauen wir uns diese Stelle einmal an und fragen wir uns, hätten wir auch so gehandelt? Oder hätten wir gesagt, naja, unter diesen Umständen kann man schon das tun, was Nebukadnezar von uns verlangt, mit Antworten dieses Götzenbild da anzubeten. Daniel 3, Vers 14. Die waren mit dem Tode bedroht. Daniel 3, Vers 14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie? Wollt ihr, Schadrach, Meschach, Abednego, meinen Gott nicht ehren, das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten, alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte, sagt Nebukadnezar. Und da fingen an, Schadrach, Meschach, Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Schauen Sie, das war diese Überzeugung, die sie hatten. Aus dem glühenden Ofen, aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, aus welchen Gründen auch immer, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde der König zornig, wie es heißt, er hat sie in den feurigen Ofen geworfen und Gott hat sie errettet, aus dem feurigen Ofen, im feurigen Ofen. Aber die Frage ist, hätten wir so gehandelt oder hätten wir dann doch klein beigegeben, Kompromiss geschlossen? Ja, ich werde doch jetzt eingezogen in die Armee, ich muss doch jetzt die Waffe zur Hand nehmen, ich muss doch jetzt andere Menschen töten, ich muss doch jetzt gelehrt bekommen, wie ich andere Menschen hassen kann und so weiter und so fort. Du sollst nicht töten. Lautet das Gebot in 2. Mose 20, Vers 13, dass wir übertreten, sagen wir hier, wenn wir das Menschenleben anderer nehmen. Deshalb ist es uns nicht erlaubt, im Krieg zu töten, und wir müssen von daher den Dienst an der Waffe verweigern. Wenn aufgefordert dazu, dann können wir unsere Pflichten als Zivildienstleistende erfüllen, aber eben nicht mit dem Waffendienst, nicht dadurch, dass wir andere Menschen töten. Wir können es dadurch tun, dass wir anderen Menschen helfen, aber nicht am Krieg teilnehmen, in keinster Weise. Es gibt eine interessante Stelle in Offenbarung 13 und Vers 10 und ich möchte die jetzt aus der Menge Bibel vorlesen. Offenbarung 13 und Vers 10, die wird hier auch in unserem Artikel zitiert, denn hier wird etwas wiederholt, was Christus bereits gesagt hatte dem Petrus gegenüber, als er ihm sagte, tu dein Schwert weg. Und hier in Offenbarung 13 und Vers 10 wird das auch gesagt, aber ich möchte hier einmal aus der Menge Bibel zitieren. Angefangen in Vers 9, denn es heißt nämlich hier, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Mit anderen Worten, haben Sie ein Ohr, das hört, das zuhört. Und dann heißt es in Vers 10, wer andere in Gefangenschaft führt, der wandert selbst in Gefangenschaft. Mit anderen Worten, Sie nehmen einem Krieg teil und machen Kriegsgefangene. Passen Sie auf, dass Sie nicht auch zu einem Kriegsgefangenen werden. Wer mit dem Schwert tötet, der muss selbst durch das Schwert den Tod finden. Genau das Gleiche, was Christus sagt, was er vorher gesagt hat. Ich meine, das sagt er hier auch, das ist ja eine Wiederholung. Er ist ja derjenige, der diese Botschaft dem Johannes verkündigt. Die Botschaft, die er von dem Vater erhielt, die er dann einem Engel gab, der es dann Johannes weiter übermittelt hat. Achten wir, was hier gesagt wird. Wer mit dem Schwert tötet, muss selbst durch das Schwert getötet werden, den Tod finden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen erforderlich, heißt es hier in der Menge Bibel. Eine Warnung wird hier ausgesprochen an die endzeitliche Kirche Gottes. Es heißt hier in unserem Artikel, er warnt seine Kirche der Endzeit ausdrücklich davor, nicht am Krieg teilzunehmen, denn hier ist Geduld oder standhaftes Ausharren, wie die Menge Bibel sagt, wie die Schlachterbibel sagt, und der Glaube der Heiligen gefragt. Christi, wahre Jünger, werden die nötige Geduld aufbringen, das ständige, standhafte Ausharren, einen Krieg zu überstehen, ohne dabei Gegengewalt anzuwenden. Sie werden den festen Glauben haben, den Glauben an Gott und letztendlich sogar den Glauben Christi in sich. dass Gott uns beschützen wird, dass er uns beschützen kann, dass er uns beschützen wird und dass in jedem Falle man nie dazu gezwungen werden wird, etwas zu tun, um sein heiliges Gesetz zu verletzen. Menschen werden es versuchen. Aber wir haben mit Gottes Kraft die Möglichkeit, dem Gesetz nach wie vor treu zu bleiben, wie es auch die drei Freunde im feurigen Ofen getan haben. Die waren nicht willens, das Gesetz Gottes zu übertreten. Wenn wir begreifen, wie abscheulich in Gottes Augen Gewalt ist, Gewalttat, die Gott hasst, dann können wir als wahre Christen nicht eine andere Auffassung vertreten. Dann können wir nicht anderen eine falsche Mitteilung machen. Dann können wir nicht zu Heuchlern werden, die auf der einen Seite sagen, wir sind Christen, auf der anderen Seite, ja, man kann und muss und darf ohne weiteres hier Gewalt anwenden, egal unter welchen Voraussetzungen, in welchen Situationen. Das ist einfach nicht möglich. Wir leben dann ein Leben der Heuchelei und nicht ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Überwinden wir, liebe Freunde, das Böse durch das Gute. Stellen wir uns nicht dieser Welt gleich, sondern haben wir eine Erneuerung unseres Sinnes und leben wir in Gott wohlgefälliger Weise. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Herbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.